Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wenn in der Türkei heute ein neuer Patriarch für die armenisch-apostolische Kirche gewählt wird, dann hat die türkische Regierung ein wachsames Auge darauf. Sie hat längst die Weichen so gestellt, dass nur ein ihr genehmer Kandidat zum Zuge kommen kann. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir aus Saudi-Arabien, wo neuerdings offenbar Zweifel am streng traditionalistischen wahhabitischen Islam staatlich erwünscht sind. Und wir halten Sie auf dem Laufenden, wie es mit der Hedwigskathedrale in Berlin weitergeht. Das Bistum will den Umbau, viele Gemeindemitglieder sind dagegen und ein Gerichtsurteil steht auch noch aus. Das sind jetzt unsere Themen bis 10 Uhr und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die armenisch-apostolische Kirche ist eine altorientalische christliche Kirche mit nach eigenen Angaben etwa 9 Millionen Mitgliedern weltweit. Es gibt 2 Patriarchate, Jerusalem und Konstantinopel, also das heutige Istanbul. Dort wird jetzt ein neuer Patriarch gewählt. Der bisherige, Mesrop II., war im März gestorben. Die türkische Regierung beobachtet diese Wahl ganz genau. Schon vor einigen Wochen hatte das Innenministerium die Regeln für die Wahl verändert, wohl auch, um missliebige Kandidaten auszuschließen. Christian Buttgereit hat die Einzelheiten.
Murat Mirci ist ein Vertreter des Nor-Satong-Flügels, was so viel heißt wie neuer Aufbruch. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern hat er aufgerufen, die Wahl eines neuen Patriarchen diese Woche zu boykottieren.
Nach einem Statut von 1863 dürfen sich alle armenischen Bischöfe an einer Wahl zum Patriarchen beteiligen. Eine Verordnung des Innenministeriums hat das allerdings blockiert. Wir wollen das nicht akzeptieren, denn wenn wir heute dieses Zugeständnis machen, werden wir morgen vor noch größeren Problemen stehen.
Laut der Verordnung des türkischen Staates darf nur Patriarch werden, wer einen türkischen Vater hat und in der armenischen Kirche in der Türkei aktiv ist. Damit blieben nur noch 3 Kandidaten übrig. Einer von ihnen, der Primus der armenischen apostolischen Kirche von Deutschland, Karekin Bekcian. Den Reformern wie Murat Mirci wäre er der ideale Kandidat gewesen. Doch
Herr Bekcian hat erklärt, dass er diese Wahl als undemokratisch ansieht. Die Kriterien, vielen Erzbischöfen ihr Recht auf eine Kandidatur nehme. Er hat aus diesem Grund auf seine Kandidatur verzichtet.
Bekcian war beim türkischen Staat in Ungnade gefallen, weil er sich auf Vorschlag des Oberhauptes der armenischen Kirche 2017 zum Statthalter des im Koma liegenden Patriarchen wählen ließ. Die türkische Regierung erkannte die Wahl nicht an. Begründung: Solange der Patriarch lebe, könne kein Nachfolger und auch kein Statthalter gewählt werden. Mit dem bereits 2010 gewählten Stellvertreter des Patriarchen, Erzbischof Aram Ateşyan, hatte der türkische Staat kein Problem. Kein Wunder also, dass er zu den beiden übrig gebliebenen Kandidaten zählt. Dass sich Ateşyan von der Bezeichnung des Massakers an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord distanzierte, gefiel der türkischen Regierung, nicht aber den Gläubigen. Aussichtsreichster Kandidat ist deshalb Erzbischof Sahak Maşalyan. Was die Haltung gegenüber dem türkischen Staat angeht, unterschieden sich die beiden Kandidaten kaum, sagt Pakrat Estukian, leitender Redakteur der armenischsprachigen Wochenzeitung Agos in Istanbul.
Das Tragische ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben zu messen, wie erfolgreich der Boykottaufruf war. Etwa 13.000 Wahlberechtigte haben ihre Stimme für die Wahlmänner abgegeben. Das ist Schätzungen zufolge gut ein Drittel aller Wähler. Doch wie viele waren nur verdrossen? Und wie viele sind tatsächlich dem Boykott gefolgt? Das wissen wir nicht.
Eine Mindestwahlbeteiligung gibt es nicht. So muss man kein Hellseher sein, um vorhersagen zu können, dass am Ende des Tages der 85. armenische Patriarch von Konstantinopel Sahak Maşalyan heißen wird. Der Regierung in Ankara soll es recht sein.
Ein neuer Patriarch für die armenischen Christen in der Türkei, Christian Buttgereit berichtete. Thank you. Saudi-Arabien ist das Land des Wahhabismus, einer streng traditionalistischen Strömung des sunnitischen Islams. Anhänger dieser Glaubensauffassung sind intolerant, was andere Interpretationen des Islams betrifft. Das ist für sie alles unislamisch. Der Wahhabismus wurde in Saudi-Arabien bislang staatlich gefördert. Doch nun scheint sich etwas zu ändern. Diesen Eindruck hat zumindest meine Kollegin Anne-Françoise Weber von ihrer Reportagereise mitgebracht. Religiöse Sittenwächter werden offenbar in die Schranken gewiesen. Und es soll der Eindruck vermittelt werden, Saudi-Arabien exportiert nicht mehr Extremismus und Islamismus, sondern religiösen Dialog.
Eine private religiöse Feier in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah. Um die 20 Männer sitzen festlich gekleidet im Erdgeschoss einer Villa. Sie lauschen den Worten des Hausherrn, der ein angesehener Imam ist. Oder sie stimmen ein in seinen Lobgesang zu Ehren des Propheten Mohammed. Im ersten Stock kümmert sich die Ehefrau des Imams um den weiblichen Teil der Gesellschaft. Die Frauen unterhalten sich über Alltagsthemen, aber halten immer wieder inne, um in den durch einen Lautsprecher übertragenen Gesang der Männer einzustimmen. Unter ihnen ist auch Afaf Baharith, die Frau eines Diplomaten. Sie erklärt:
Wir feiern den Geburtstag des Propheten. Das tun die meisten Muslime in der ganzen islamischen Welt. Und zwar das ganze Jahr über, nicht nur an einem bestimmten Tag. Es gibt aber besonders viele Feste während des Monats, in dem er nach islamischer Zeitrechnung geboren wurde.
Die wahre Verehrung des Propheten zeige sich zwar darin, sein Leben und seinen Umgang mit anderen Menschen im Alltag nachzuahmen. Aber diese Maulid genannten Feste findet Afaf Baharis schon wichtig, auch wenn manche saudische Religionsgelehrte sie ablehnen.
Sie mögen den Maulid nicht, weil sie denken, dass wir nur tun sollten, was der Prophet getan hat. Das heißt aber auch, dass wir, weil der Prophet nicht Auto gefahren ist, auch nicht Auto fahren sollten. Diese Leute verengen ein sehr weites Feld. Aber es sind nur sehr wenige. Ich kann ihre Meinung durchaus respektieren, aber viele fragen sich, warum wir den Propheten nicht feiern sollten. Es ist doch kein religiöses Fest. Man kann den Prophetengeburtstag feiern oder es lassen. Das ist kein Grund für einen Zwist.
So könne eine Familie auch einen Prophetengeburtstag ausrichten, um eine Geburt oder das bestandene Examen eines Kindes zu feiern. Allerdings findet Afaf Baharith, man sollte beim Feiern nicht zu weit gehen.
In manchen Ländern tun die Menschen zum Geburtstag des Propheten Dinge, die nicht richtig sind. Zum Beispiel in Ägypten. Dort gibt es Tanz und Gesang. Frauen und Männer kommen zusammen. Zwar wird dort auch bei offiziellen Feiern an der Azhar-Universität im Fernsehen und so weiter der Prophet in schönen Worten gepriesen, aber was dort auf der Straße passiert, das gehört sich nicht.
Insgesamt begrüßt Afaf Baharith die aktuellen Veränderungen in Saudi-Arabien. Es gebe jetzt mehr Freiheiten und Bewegungsmöglichkeiten, gerade für Frauen. Die vielen Konzerte im Rahmen von Festivals in Jeddah oder Riad seien dagegen nicht nötig. Da werde Geld ausgegeben, das besser zum Beispiel in Jugendclubs investiert würde. Es ist aber schon eine kleine Revolution, dass es mittlerweile Konzerte von arabischen und internationalen Stars in Saudi-Arabien gibt. Denn früher wussten konservative, wahhabitische Religionsgelehrte, solche Musik als Teufelswerk zu verhindern. Ihre Ideologie ist über 200 Jahre alt. Im 18. Jahrhundert war die Keimzelle des heutigen Königreichs in Saudi-Arabien entstanden aus der Allianz des Stammes der Al-Saud mit dem ultrakonservativen Religionsgelehrten Mohammed bin Abdel Wahhab. Im Grund setzte sich das bis vor kurzem fort, wie der französische Nahostexperte Gilles Kepel erläutert.
Le système saoudien fonctionnait grâce à la légitimité absolue.
Das saudische System beruhte auf Legitimität, die ihm der Rat der großen wahhabitischen Religionsgelehrten verlieh. Seine Gegenleistung war eine Blockade der Gesellschaft, vor allem bei der Erwerbstätigkeit der Frauen. Und irgendwann konnte man nicht mehr unterscheiden, wo nun die Grenze zwischen dem regimefreundlichen Wahhabismus und dem Dschihadismus lag, der dieses Regime zerstören wollte. Das hat man besonders bei dem Anschlag auf die große Moschee von Mekka 1979 gesehen. Damals waren manche der Angreifer Lieblingsschüler der großen Religionsgelehrten.
Als Reaktion auf den Angriff, den das Königshaus damals erst nach langen Kämpfen niederschlagen konnte, wurde den ultrakonservativen Gelehrten noch mehr Einfluss gewährt. Die Künstlerin Lulu Al-Humud erinnert sich noch genau, wie ihr in den 1980er Jahren in der Schule gesagt wurde, sie solle keine Personen malen. Und?
Wir sollten nicht mal Musik hören. Es war wirklich hart. Zu Hause, für meine Familie, war es in Ordnung. Das war verwirrend. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese Religion gegeben hat, um uns zu quälen. Sicher nicht. Er gab sie uns, um ein besseres Leben und bessere Beziehungen zu haben. Alles im Koran führt uns zu mehr Wissen, zu mehr Verständnis für andere Kulturen. Da gibt es nichts von dem, was diese Leute in unsere Köpfe stecken wollten.
Lulu Al-Humud arbeitet als Künstlerin und Kuratorin. In ihrer Serie Language of Existence setzt sie die im Islam verehrten 99 Namen Gottes auf der Grundlage einer komplizierten Berechnungsformel in geometrische Figuren um. Sie weiß, dass es in Saudi-Arabien noch Zensur gibt, aber sie merkt, dass sich die Dinge ändern und Kunst nicht mehr pauschal verurteilt wird.
Noch vor 2 Jahren wurden die Titel mancher Kunstwerke abgelehnt. Vor 5 Jahren wurde meine ganze Serie Language of Existence für nicht gut befunden, wegen der Konservativen. Aber ich glaube, für die gibt es jetzt keinen Platz mehr.
Wie wenig die Mahnungen und Verdammungen der konservativen Religionsgelehrten heute noch gelten, zeigt auch eine Bemerkung des Energieministers Abdulaziz bin Salman. Der Halbbruder des Kronprinzen sagte bei einer Konferenz in Riad während eines großen Festivals:
In diesen wenigen Tagen ist diese Stadt ein Ort der Freude geworden. Die Menschen sind in Feierlaune, sie gehen gern aus, Familien nehmen ihre Kinder mit. Es gab keinen Hokuspokus, keine Unfälle, die Decke ist nicht eingestürzt, der Boden hat sich nicht aufgetan. Himmel und Hölle haben wir noch nicht gesehen.
Obwohl zurzeit in Saudi-Arabien zahlreiche religiös begründete Regeln abgeschafft werden, schweigen die prominenten Religionsgelehrten bislang, so die Analyse von Gilles Kepel. Denn sie wüssten, was ihnen droht, wenn sie das Königshaus und den Kronprinzen kritisieren. Das Schicksal des Journalisten Jamal Khashoggi, der im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde, steht ihnen deutlich vor Augen. Für die Außendarstellung der neuen Position Saudi-Arabiens sind jetzt Menschen wie Mohammed Al-Aissa zuständig, der Generalsekretär der Islamischen Weltliga. Er erläutert, worum es seiner Organisation geht.
Unser erstes Ziel ist es, die Wahrheit über den Islam zu verbreiten. Zunächst geht es darum, den Extremismus zu bekämpfen, und zwar mit wissenschaftlicher und intellektueller Aufklärung. So haben wir allein in Publikationen des Islamischen Staats über 800 Artikel gefunden, die extremistische Gedanken enthalten. Die werden 100.000-fach verbreitet in sozialen Netzwerken. Wir antworten auf diese Ideen, um die Wahrheit des Islam darzustellen.
Einen entgegengesetzten Extremismus sieht Aissa in der sogenannten Islamophobie. Auch hiergegen will die Weltliga vorgehen. Glaubt mein Aissa, dann ist das Ziel der Weltliga einzig die weltweite Verständigung und die Einheit der Muslime untereinander.
Die Islamische Weltliga hat vor wenigen Monaten die Charta von Mekka herausgegeben. Sie wird als wichtigstes islamisches Dokument der modernen Zeit gesehen. 1200 Muftis und Religionsgelehrte haben es im vergangenen Ramadan in Mekka unterzeichnet. Das war die größte Versammlung von Religionsgelehrten in der islamischen Geschichte.
Auch schiitische Vertreter seien dabei gewesen, eine muslimische Konfession, die im Wahhabismus als Irrlehre gilt. Issa betont, wie eng er mit Vertretern anderer Religionen kooperiere und wie viele Kirchen und Synagogen er schon besucht habe. Er weist den Vorwurf von sich, die Islamische Weltliga exportiere ungefragt einen ultrakonservativen Islam. Sie werde nur auf Anfrage aktiv. Imame würden höchstens als Aushilfe zu großen Festzeiten ins Ausland geschickt.
Wir haben einen Koranvers, der lautet: Kein Zwang im Glauben. Wie kann ich also jemandem den Islam aufzwingen oder meine Meinung mit Macht aufdrängen? Wer das tut, siegt vielleicht zeitweise, aber verliert am Ende. Es gibt falsche Auslegungen. Deswegen erklären wir hier bei der Islamischen Weltliga und auch in verschiedenen Einrichtungen des Königreichs den Sinn dieser Texte, damit sie nicht mehr von Extremisten für ihre terroristische Ideologie missbraucht werden.
Viele westliche Beobachter bezweifeln zwar, dass sich die Islamische Weltliga völlig vom Wahhabismus, dieser ultrakonservativen Lehre, verabschiedet hat. Aber auch wenn sie keine Regierungsorganisation ist, hält Nahost-Experte Gilles Kepel ihren Generalsekretär Mohammed al-Aissa für eine Art religiösen Botschafter des Landes.
Mohammed al-Aissa ist mehrfach durch Europa gereist und hat beispielsweise erklärt, die französischen Muslime sollten die Gesetze der Französischen Republik respektieren und die Scharia nicht implementieren. Das hatte man noch nie von seinen Vorgängern und auch nicht von den Muslimbrüdern gehört. Ich glaube, es handelt sich dabei nicht nur um Kosmetik, um den Europäern zu gefallen, sondern es ist eine Strategie, die davon ausgeht, wenn man zulässt, dass sich der Wahhabismus weiter ausbreitet, könnte Saudi-Arabien das erste Opfer sein.
Vor dem Hintergrund der jetzt gepredigten Toleranz sind Vorfälle wie der Angriff eines saudischen Soldaten auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Florida für Saudi-Arabien kontraproduktiv. In der vergangenen Woche hatte ein Unteroffizier der saudi-arabischen Luftwaffe, der in den USA ausgebildet werden sollte, 3 Menschen getötet und 8 weitere verletzt. Medienberichten zufolge soll er die USA für Verbrechen gegen Muslime und die Menschheit kritisiert haben. Selbst wenn der Soldat allein gehandelt haben sollte, für Saudi-Arabien bedeutet diese Attacke auf dem Territorium seines engsten Verbündeten einen schweren Image-Schaden. Kein Wunder, dass Mohammed al-Aissa von der Islamischen Weltliga schnell eine Erklärung veröffentlichte. Ein solches Verbrechen könne nicht mit legitimen Islamauslegungen gerechtfertigt werden. Und der Täter repräsentiere weder eine bestimmte Nation noch eine bestimmte Religion. Also, auch wenn al-Aissa das nicht so deutlich formulierte, weder Saudi-Arabien noch den Islam.
Zaghafter Zweifel am Wahhabismus. Anne-Françoise Weber berichtete aus Saudi-Arabien. Die wichtigste katholische Kirche in Berlin ist die Hedwigskathedrale im Stadtteil Mitte. Das Bistum will sie umbauen, doch die Nachfahren des Architekten wehren sich juristisch gegen die Veränderung des Innenraums. Und auch Mitglieder der Gemeinde protestieren gegen den Umbau. Aus ihrer Sicht wird hier ein einzigartiges Stück Nachkriegsarchitektur vernichtet. Morgen haben sie zu einer Pressekonferenz eingeladen. Sebastian Engelbrecht zum Stand der Dinge.
Seit 3 Monaten versammeln sie sich am Donnerstagabend vor ihrer Kathedrale zur sogenannten Mahnwache. 20 bis 30 Katholiken protestieren allwöchentlich gegen die Zerstörung des Inneren der Kirche. Die meisten gehören zum Kern der Domgemeinde St. Hedwig. Eine von ihnen ist Eva Maria Klabunde.
Meine Heimat hat man mir geklaut, Danzig. Aber meine seelische Heimat, dass die mir mal ein Bischof hier zerstört, also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erdacht.
Die Hedwigskathedrale ist nicht nur Bischofssitz, nicht nur ein spektakulärer Kuppelrundbau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie war bis vor kurzem auch ein Symbol für die Geschichte der katholischen Kirche in der DDR. Nach dem Krieg wurde der Innenraum nach einem Entwurf des renommierten Düsseldorfer Architekten Hans Schwippert wieder aufgebaut. Die Teilnehmer der Mahnwache wollen den Zustand der Kirche erhalten. Zu ihnen gehört Hans-Joachim Meyer, der bis 2009 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war. Er ist Vorsitzender des Vereins der Freunde der Hedwigskathedrale.
Ein Denkmal der kulturellen Einheit in Deutschland aus der Zeit der Teilung. Und das wurde auch beiseite geschoben, wurde nicht zur Kenntnis genommen. Das finden wir zutiefst unverständlich.
Die Hedwigskathedrale war ein einzigartiges Kirchenerlebnis. Beim Eintritt blickte man in eine zentrale Öffnung des Bodens. Eine breite Treppe aus schwarzem Marmor führte in die Unterkirche. Hans-Joachim Meyer argumentiert für den Erhalt dieser Nachkriegsarchitektur.
Ich habe dem Bischof meine Argumente vorgetragen, mündlich und schriftlich. Ich bedauere außerordentlich, dass sich Erzbischof Koch nicht dazu entschlossen hat, diese Absicht, die ja schon vor ihm begonnen wurde, abzubrechen und wirklich eine Renovierung des Schwippertschen Werkes vorzunehmen. Das finde ich sehr traurig.
Meyer kämpft gemeinsam mit der Initiative Freunde der Hedwigskathedrale gegen die Umbaupläne des Bistums. Sprecher der Initiative ist der Architekt Werner Kohl. Er stellte Anfang September fest, dass der Marmoraltar bereits abgerissen wurde. Mittlerweile ließ das Erzbistum auch die Orgel und die Fenster ausbauen.
Die Kirchenleitung lässt sich in keiner Weise von irgendetwas abhalten. Deshalb ist ja die Kirche seit einem Jahr zugesperrt, damit man im Verborgenen weitermachen kann, wie man es bisher gemacht hat. Und wir haben auch keine Einblicksmöglichkeit. Es gibt ja noch nicht mal die Möglichkeit, in das Gebäude zu gehen, um sich zu überzeugen, wie der Sachstand ist.
Aber Dompropst Tobias Pschytarski beruft sich auf eine Entscheidung des Domkapitels und aller anderen zuständigen Gremien des Erzbistums Berlin für den Umbau der Kathedrale.
Man muss manchmal auch den Mut haben, Dinge, die eine Zeit lang genutzt worden sind, die natürlich auch ihren historischen und architektonischen Wert haben, aufzugeben, um sie durch etwas Besseres zu ersetzen.
Den Wettbewerb um die Neugestaltung gewann 2014 ein Entwurf der Architekten Sichau und Walter aus Fulda. Die Öffnung im Boden wird geschlossen, schlicht und sachlich soll der Innenraum künftig aussehen. Die Gemeinde sitzt in kreisförmigen Stuhlreihen. Für Jan Krieger, den beratenden Architekten im Auftrag des Erzbistums, steht fest:
Wir haben es mit einem Zentralbau zu tun, mit einem Rundbau zu tun. Und der Siegerentwurf geht genau mit dieser Situation so sensibel um, dass man sagen kann, dass er am ehesten eine Rückführung des Gebäudes auf seinen ursprünglichen Entwurfsgedanken bedeutet.
Dennoch bleibt die Frage, durfte das Erzbistum im Innenraum bereits Tatsachen schaffen, obwohl zwei Gerichtsverfahren noch im Gange sind? Dompropst Pschytarski ist sicher, dass alles seine Ordnung hat.
Wir sind im Gespräch mit der zuständigen Denkmalbehörde und auch mit der zuständigen Baubehörde. Die Idee, dass wir da irgendetwas Unrechtmäßiges getan haben sollen, kann ich nicht nachvollziehen.
Aber Werner Kohl und die Donnerstagsmahnwache lassen sich davon nicht beruhigen.
Kunst- und Kulturerbe werden von der katholischen Kirche vernichtet, während das Gerichtsverfahren noch läuft. Die Justiz wird verhöhnt.
Zum Ärger der Umbaugegner wurde der Termin für das Urheberrechtsverfahren vor dem Landgericht Berlin im Oktober um ein halbes Jahr verschoben, auf März nächsten Jahres. Der Rechtsanwalt Lothar Poll vertritt in dem Verfahren die Nachfahren des Architekten Hans Schwippert. Er hält die Abbrucharbeiten im Innenraum der Kirche für rechtswidrig.
Das wäre justiziabel, weil hier natürlich auch statische Probleme entstehen, die natürlich die Standfestigkeit des gesamten Gebäudes damit auch beeinflussen.
Unabhängig von der juristischen Auseinandersetzung gibt Dompropst Pschytarski zu bedenken, dass sich die Hedwigskathedrale in ihrer alten inneren Gestalt für das Abhalten von Gottesdiensten nicht eigne. Die Kommunikation zwischen Priester und Gemeinde funktioniere nicht. Zudem meint er,
dass wir im Blick haben müssen, wofür diese Kathedrale genutzt wird, auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir nun mal hier die deutsche Hauptstadt sind, dass hier eben auch viele Touristen die Kirche besuchen, dass hier auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden sollen. Das ist alles auch ein wichtiges Argument, aber das zentrale Argument ist die Liturgie.
Umbaugegner wie Werner Kohl glauben das nicht. Sie meinen, es gehe dem Erzbistum eigentlich darum, einen repräsentativen Ort zu schaffen. Und Hans-Joachim Meyer vom Verein der Freunde der Hedwigskathedrale hält das Hauptstadtargument für unbedeutend.
Man redet jetzt von Hauptstadtkathedrale. Was ist das für ein sinnloser Begriff? So etwas gibt es nicht.
Werner Kohl pflichtet ihm bei. Ein Hauptstadtbistum sei mit dem Selbstverständnis der katholischen Kirche nicht vereinbar.
Streit um den Umbau der Hedwigskathedrale in Berlin. Von dort berichtete Sebastian Engelbrecht. Die Anstößigen, so heißt der Titel des Features aus Religion und Gesellschaft, das Sie heute Abend um 7:50 hier im Deutschlandfunk hören können. Es geht darin um Denkschriften der evangelischen Kirche und ihren Einfluss auf Gesellschaft und Politik. Soweit der Hörtipp für heute Abend. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.